Diese Woche bei Quotenmeter FM endlich mal kein Reality, dafür endlich mal wieder richtig gute Fiction. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe bei Quotenmeter FM. Heute ist wieder der Dennis zu Gast. Hallo in die Runde.
Ja, hallo. Schön, dass ich ganz real hier sein darf.
Ja, wir schalten nach Hamburg zu Markus Lanz, beziehungsweise eben zu dir. Und wir hatten jetzt gerade ein kleines Vorgespräch. Wir wollen uns heute ein bisschen über Fiction unterhalten. Nicht immer nur Reality, nicht nur immer Stefan Raab. Und was mir allerdings im Gespräch auch mit Freunden letztens aufgefallen ist, also das Privatfernsehen ist schon echt schlecht geworden, wenn man mal wieder gute Sachen angucken möchte.
Ja gut, aber die Frage ist, ist das ein Trend des letzten Jahres oder ist es nicht schon seit 10 Jahren so?
Es wurde immer stetiger, bis man irgendwann dasteht und sagt, wenn einer wirklich mal die GEZ abschafft und ARD und ZDF sich noch weiter zurückschrauben müssen, dass man dann sagt, ja gut, dann was will man denn noch zu Hause?
Ja, Netflix gucken, ne? Anscheinend laufen da ja die großen neuen Filme jetzt alle.
Ja.
Ich warte ja darauf, dass irgendwann so Filmstudios wie A24 einen eigenen Streaming-Service haben. Dann braucht man auch kein Netflix mehr. Aber bis dahin wird man wohl irgendwie auch mit den Privatfernsehsendern und mit den Streamern klarkommen müssen.
Ja, was ich ja über 15 Jahre so miterlebt habe, wie eigentlich Skydance immer mehr Paramount von sich abhängig gemacht hat mit der Finanzierung. Und am Ende haben die einfach Paramount geschluckt.
Ja, und dann ist ja noch der große Spaß, wenn du es in Deutschland gucken willst, brauchst du erstmal ein Amazon Prime-Abo und musst dir dann da den Zusatzkanal von Paramount Plus abonnieren. Also das kommt ja auch noch hinzu für uns Deutsche. Das ist ja nochmal eine Hürde mehr als in den USA. Und ob sich das dann lohnt, ist ja auch mal dahingestellt.
Tja. Ja, hat man mit Sicherheit nicht viel Spaß, aber wir fangen am besten mal mit dem ersten Film an, mit A House of Dynamite von unserer geliebten Catherine Bigelow. Für alle, die da noch nicht so drin sind, Catherine Bigelow hat einen Oscar bekommen für The Hurt Locker. Viele haben dann damals schon böse gemeint, sie war glaube ich die erste Frau, die den Oscar bekommen hat als beste Regisseurin. Beziehungsweise bester Regisseur, weil sie die Ex von
James Cameron
ist, genau.
Ja, glaube ich nicht, weil Hurt Locker, aber auch Zero Dark Thirty oder Strange Days sind einfach super gute Filme. Also das kann man dann schon als ihre eigenen Meriten sehen, muss man nicht auf irgendeinen Mann zurückführen, dass eine Frau Erfolg hatte. Also das glaube ich halt wirklich überhaupt nicht.
Also der Hurt Locker war richtig, ein richtig guter Film. Und wenn ich da mal kurz, also der kam ja vor 17 Jahren ins Kino. Und ich glaube, da hat sich auch damals ein Kumpel von mir kurz zuvor dann auch für die Bundeswehr verpflichtet. Weshalb man da ja auch da so in dem jugendlichen oder im späteren jugendlichen Alter dann gesagt hat, wenn du dich jetzt wirklich da für die Bundeswehr verpflichtet hast für Fallschirmjäger, ich weiß nicht, ob ich dir dann die DVD leihen sollte.
Also ich glaube nur, bevor es jetzt in deinen Kommentaren komplett überläuft, ich glaube, Sofia Coppola hat 2004 schon den Regie-Oscar gewonnen für Lost in Translation, glaube ich zumindest. Kann man natürlich auch jetzt wieder über Nepotismus reden, sie ist ja die Tochter von Francis Ford Coppola, aber auch da gilt ja natürlich, dass Lost in Translation ein total toller Film ist.
Ja, und vor allem wird man wahrscheinlich in spätestens 20, 30 Jahren gar nicht mehr wirklich darüber reden müssen, weil dann gibt es genügend Frauen. Wir haben halt einfach das Problem, dass es oftmals auch so ist, dass nicht immer der oder die Beste gewinnt, sondern manchmal auch einfach derjenige jetzt Glück hat, der mal drankommen soll.
Ja, das war zum Beispiel bei Martin Scorsese so, ne? Der hatte für The Departed einen gewonnen, wurde ja davor wirklich für alle seine großen Filme, die man mit ihm assoziiert, komplett ignoriert. Und dann war er halt irgendwann mal an der Reihe.
Genau. Gibt auch immer mal ein paar Überraschungserfolge. Aber nochmal zurück zu Catherine Bigelow. Die hat sich von Noah Oppenheim das ist kein Scherz, der war mal irgendwie 700 Folgen lang Produzent von der Today Show und hat dann ja, diverse Filme geschrieben. Ja, und der ist dafür eben verantwortlich und hat dann House of Dynamite geschrieben. Catherine Bigelow hat den inszeniert. Und der startet damit, und das ist eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich, also ich muss sagen, der Film war prinzipiell wirklich spannend, den kann sich jeder mal angucken. Wir kommen später noch im Verlauf zu ein paar Diskussionen. Der startet in einer Basis in Alaska, das ist wahrscheinlich die gleiche Basis, in der auch Trump und Putin sich getroffen haben. Wahrscheinlich gibt es auch nicht so viele in Anchorage. Da hat, glaube ich, auch mein, wie heißt das, von meiner Oma, die Schwester der Mann gedient.
So, so.
Ja, ich hab warum, war sonst meine Verheiratete, also die, warum waren die sonst in Alaska? Gibt ja keinen Grund, freiwillig nach Anchorage zu ziehen.
Ja, wie hat damals, ach Gott, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, republikanische Senatorin von Alaska gesagt, von Alaska aus kann man Russland sehen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Sarah Palin, genau. Meine Güte, Sarah Palin.
Ach, die gute Frau. Ja. Von der hat man dann am Ende auch nichts mehr gehört.
Nee, aber sie hat Tina Fey eine Karriere gemacht, weil Tina Fey sie so gut bei Saturday Night Live parodieren konnte.
Das ist wahr. Bei House of Dynamite, da schießt scheinbar irgendjemand, man weiß es nicht. Da kann man jetzt sagen, ist das denn alles so möglich? Würde ich sagen, ja, wir haben ja auch vor 10, 12 Jahren dieser Malaysian Airline Flug gehabt, der auch irgendwie im asiatischen Raum verschwunden ist und da taucht eben eine scheinbar Nuklearrakete auf, die dann Richtung USA fliegt.
Genau, ne, man rechnet aus, dass sie wahrscheinlich die Stadt Chicago erreichen wird und wenn sie einschlagen würde, ungefähr 10 Millionen Zivilopfer fordern würde. Sämtliche Systeme versagen, also sowohl die Früherkennungssysteme als auch die Abwehrmechanismen, die es so gibt, versagen alle. Das ist eh so ein bisschen so ein Motiv des Films, dass auch wir uns sehr auf Technik verlassen, die relativ fehleranfällig ist und die auch in dem Film dann gern und oft versagt. Aber im Endeffekt werden da die Figuren halt vor die Wahl gestellt, was tun. Ne? Soll man versuchen, die Rakete irgendwie doch noch abzuschießen und zu riskieren, dass sie in der Atmosphäre dann hochgeht? Soll man den Einschlag zulassen? Soll man Vergeltungsschläge präventiv schon mal gegen alle großen in Frage kommenden Feinde der USA begehen? Was soll man machen?
Ja, ich fand, also es gab jetzt auch, während wir hier aufnehmen, hat sich so der Film so ein bisschen in den ganzen Redaktionen rumgesprochen. Die Zeitungen haben darüber berichtet, aber auch die Politik hat da auch ein bisschen in den USA reingeschaut. Und wenn eine Atombombe auf Chicago und den Umraum fällt, dann werden nicht alle 10 Millionen Menschen dort sterben, denn wir müssen zurückgucken, wie es zum Beispiel auch damals war bei den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki, was ja eigentlich traurig ist, aber da hat man ja auch gemerkt, dass am Ende von diesen Millionen Menschen, die dort gewohnt haben, nur bis zu 100.000 verstorben sind.
Ja gut, dazu kamen halt die an den Spätfolgen gestorben sind, ne? Also durch Krebserkrankungen, genau. Und sowas oder halt ihr Lebtag lang gezeichnet waren. Also dennoch werden die zivilen Opfer natürlich extrem groß in so einem Bombeneinschlag. Und das ist halt eben das, was die ganzen Gremien, die dann da tagen müssen, erwägen, ob sie den Einschlag quasi in Kauf nehmen und das als Verlust abschreiben oder ob sie noch irgendwelche anderen Mittel und Wege finden, diese Rakete zu verhindern. Und vielleicht kann man noch erwähnen, dass der Film auch eine besondere narrative Struktur hat. Es wird ja nicht einfach nur linear erzählt, wie man sich diese Bombeneinschlag da vorbereitet oder wie man ihn abwenden möchte, sondern das Ganze wird ja in so einer Art Blumenmuster erzählt, dass man quasi immer wieder an denselben Ausgangspunkt zurückspringt und dann aus einer anderen Perspektive sieht, wie die anderen Institutionen quasi auf diese drohende Bombe reagieren.
Ja, definitiv. Das war ein sehr, sehr starkes Stück, muss man sagen. Bei diesem ganzen Film eben, dass man die drei Blickwinkel gesehen hat und es ist ja auch so, dass wir den amerikanischen Präsidenten ja erstmal gar nicht so wirklich sehen. da habe ich mir vielleicht gedacht, ist das vielleicht Absicht, ist es vielleicht gar nicht der amerikanische Präsident, wurde er gekidnappt, das kann man alles da so ein bisschen rein interpretieren und dann kriegt man eben im dritten Verlauf zu sehen, warum er nicht zu sehen ist und das ergibt dann eigentlich auch wieder Sinn.
Ja, ich dachte erst, sie wollten ihn nicht zeigen, um sich nicht festlegen zu müssen, ob es jetzt so eine Donald Trump-Parodie ist, also irgendein Mann mit einer roten Krawatte und einem sehr ausfallenden Haaransatz oder sowas, oder ob sie ihn irgendwie anders als Frau, dann wäre es eine Hillary-Parodie wahrscheinlich. Jetzt, also ich glaube, wir dürfen das sagen, wer das ist, weil die Schauspielliste ist ja bekannt, ne? Also, ja. Er wird von Idris Elba gespielt. Seine Frau ist auf einer. Ich auch nicht. Ist doch ein bisschen älter geworden, der Gute, ne? Ein bisschen, so ein kleines bisschen aus der Form geraten. Seine Frau ist auf einer humanitären Mission irgendwo in Afrika, macht da so eine tolle Safari und so. Und da kommen natürlich schon so Michelle Obama-Vibes, auch wenn man sie sieht. Also vielleicht wird man am ehesten da so einen Barack Obama-Verschnitt drin sehen. Vor allem, weil er auch jemand ist, der so wirkt, als würde er rational handeln und versuchen, das Beste für sein Volk als Entscheidung zu treffen, was ich jetzt nicht jedem amerikanischen Präsidenten immer unterstellen wollen würde.
Ja, und wenn wir schon wirklich hier in der amerikanischen Politik drin sind, ich habe letztens von einem sehr interessanten und nachdenklichen Mann gehört, wenn jetzt Trump dafür sorgt, dass er nochmal antreten darf, wir erinnern uns, wir wissen nicht, ob er 2029 oder bei der Wahl 2028 vielleicht nicht dafür ein Gesetz verändert, dann kann ja doch Barack Obama auch antreten.
Wäre vielleicht die Rettung der Demokratie, ne? Wenn man irgendwie wenn das Gesetz wirklich käme, dass man ein drittes Mal antreten darf. Ja, ich weiß nicht, ob der Zeitgeist so ist, dass nochmal ein farbiger Präsident gewählt werden will in den USA. Das ist keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ach, ich glaube schon. Ich denke mal, das kommt da auch eigentlich mehr auf den Inhalt an. Wenn wir kurz politisch werden, Barack Obama hat ja eigentlich Obamacare versprochen. Ich glaube, der am meisten von der Amtszeit von Obama am Ende finanziell profitiert hat, war Obama und seine Frau.
Das kann ich jetzt so spontan nicht überprüfen, keine Ahnung.
Sie sind ins Business eingestiegen, haben Bücherverträge bekommen und einen Spotify-Vertrag. Also als arme Leute sind die da nicht rausgegangen.
Nee, fairerweise muss man auch sagen, dass bis jetzt, wenn man es also jetzt ganz neutral und ohne irgendwie eine Wertung vornehmen zu wollen, aber wenn man mal nur guckt, welche Präsidentschaft bisher mehr Leben gefordert hat, ist Obama vor Trump, muss man sagen, tatsächlich. Weil er hat ja zum Beispiel die ganzen Situationen in Nahost nicht beendet, sondern im Gegenteil verlängert und erweitert. Hat damit auch dazu beigetragen, dass der IS entstehen konnte und sowas. Hat den Friedensnobelpreis bekommen. Fairerweise muss man sagen, dass Donald Trump da bis jetzt weniger Schaden angerichtet hat in der Gegend und sich ja sogar immerhin für den Frieden in Israel eingesetzt hat. Aber andererseits, Donald Trump macht im Inland eben ganz, ganz viele Dinge, die einfach nicht mehr mit demokratischen Grundverständnissen einhergehen. Und gerade auch, was da so also mit Migranten gemacht wird, ist natürlich eine große Sauerei. Da gibt es auch andere Filme, die jetzt gerade total zeitnah. Einen Satz noch kurz, dann darfst du, sorry. Ganz kurz Nebengedanken nur. Ich finde, beide diese Gedanken, die wir jetzt gerade hatten, wurden in zwei anderen zeitgenössischen Filmen sehr, sehr gut aufgegriffen. Nämlich diese Idee der dritten Präsidentschafts-Term wurde in Civil War von Alex Garland sehr gut aufgegriffen. Und diese ganze ICE-Nummer, die hat diese ganzen Migranten da in Lagersperren und so, das wird gerade wunderbar von Paul Thomas Anderson in One Battle After Another aufgegriffen. Nur so als zwei Tipps nebenbei.
Zwei Tipps, genau. Was ich da auch noch sagen wollte, ist, es ist schwer einzuschätzen, diese ganze Politik auch, es ist halt, wie soll man es am besten sagen, es zeigt halt, dass diese ganzen Befürchtungen unter Trump wahr geworden sind, dass du wirklich dann auch bestraft wirst, wenn du im Internet, wo alle reingucken können, reinschreibst, Trump ist ein Idiot, dann kommst du halt nicht mehr in die USA rein, sondern kriegst einen Rückflug gleich wieder spendiert.
Ja, also mit Free Speech hat das dann nichts zu tun, das braucht man sich gar nicht glauben. Und er geht ja auch bewusst gegen politische Feinde vor. So ist es ja auch nicht. Also ich würde fast sagen, er hat sich das Handbuch, wie man einen demokratischen Staat in einen autokratischen Staat umbaut, sehr, sehr gut durchgelesen.
Genau, vielleicht kriegen wir davon ja auch irgendwann mal einen guten Film zu sehen. Ich wollte einen Teil jetzt nochmal bei House of Dynamite sagen, was auch so eine Entwicklung in den letzten Jahren gekommen ist bei diesen ganzen Filmen. Sie enden offen.
Offen, sehr, 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 sehr offen. Ne? Also offener als jedes Scheunentor. Also muss man aushalten können an dieser Stelle. Ne?
Diese Offenheit. Geht jetzt die Atombombe hoch? Was passiert? Oder ist es vielleicht eine Attrappe? Waren es vielleicht auch irgendwelche andere Inselstaaten, die vielleicht einfach mal testen wollten? Ich habe mich auch zwischendrin einfach mal gefragt, ist das Ganze eigentlich nur ein Test? Also ein richtig großer simulierter Test? Hätte auch alles sein können.
Ja, ja, das wird ja auch im Film selber als Option genannt, ne, dass es nur ein Test sein könnte, um zu gucken, wie die USA reagieren und dass dann noch 10 andere Flugmarschkörper hinterhergeschossen werden. Ja, also man muss als Zuschauer wirklich aushalten können, dass dieser Film einen keine konklusiven Antworten geben wird. Wir haben das hier in der Runde, in der ich den Film geschaut habe, auch diskutiert. Ich bin eigentlich auch nicht so der ganz große Freund von offenen Enden. Aber was man aber schon zugeben muss, dadurch, dass es offen ist, denkt man noch mal viel mehr über den Film nach, als wenn es jetzt eine klare Antwort geben würde, glaube ich.
Aber komischerweise bin ich in den letzten Monaten oder Jahren immer an Filme geraten, die tatsächlich offene Enden hatten. Und das war zuletzt ja auch, was wir mal schon besprochen haben, Anatomie eines Falles. Wo wir auch gesagt haben, das muss man aushalten, aber ich muss zu viel allerweil aushalten.
Ja, ich meine, jetzt ein kleiner Nebengedanke, habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist jetzt auch ein neuer Trend bei Serien geworden, ne? Dass jetzt jede Serie immer auf einem Cliffhanger enden muss, obwohl die nächste Staffel noch gar nicht bestätigt worden ist. Das war jetzt bei Alien Earth bisschen. Zum Beispiel so, da lief jetzt gerade die Serie, aber es gibt noch kein grünes Licht für Staffel 2. Peacemaker Staffel 2 endet auf einem dicken Cliffhanger. Du musst ja einfach hoffen, dass das A, irgendwann mal irgendwer fortführt, und B, dass du in 3 Jahren, wenn es dann weitergeht, dich noch erinnern kannst, was der Cliffhanger war und dich noch dafür interessierst. Und das finde ich auch eine relativ nervige Entwicklung. Da hätte ich doch lieber wieder so ein paar HBO-Miniserien, die irgendwie so 8 Folgen haben, aber dafür ein klares Ende. Zum Beispiel lief gerade die HBO-Miniserie Task. Sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Und die endet einfach auf einer bittersüßen Note. Aber sie gibt dir eben auch die Art von Closure, die man eben braucht als Zuschauer manchmal.
Ja, ja, und wir hatten ja jetzt auch das Problem, auch bei Doctor Who, da ist jetzt Disney ausgestiegen. Wäre das jetzt keine Produktion von der BBC, dann wäre die Serie auch mitten im Cliffhanger vorbei gewesen. Und das führte auch dazu, dass die tatsächlich auch jetzt noch nicht das Christmas Special, also es gibt dieses Jahr kein Christmas Special, und das ist eigentlich seit der Pandemie jetzt erstmals wieder der Fall. Also seit 5, 6 Jahren gibt es jetzt kein wirkliches Special mehr.
Ja, also gerade im Serienbereich ist das auch so ein bisschen das Problem. Ich nenne das so ein bisschen die J.J. Abrahamierungs des Fernsehens. J.J. Abrams ist der Mann, der damals Lost zum Sensationshit geführt hat. Und der hat so ein bisschen das Mystery Box Writing eingeführt.
Oh, das heißt, er hat viele Clips gesehen, was denn die Mystery Box ist.
Genau, also er hat quasi die Idee eingeführt, dass gute Serien immer irgendwelche Mysteries haben, die sich über Staffeln hinwegziehen und erst am Ende aufgelöst werden sollen. Was
oder
bedeuten
auch gar nicht.
Die Zahlen? Was ist, ja genau, was ist das Rauchmonster? Warum sind die auf der Insel? All dieses. Aber das setzt halt immer voraus, dass eine Serie beendet wird. Wenn die Serie jetzt also nicht zu Ende geführt wird, weil die Einschaltquoten so schlecht sind oder der Streaming-Anbieter pleite geht oder was auch immer, dann hast du diese Mystery-Boxes, aber sie werden niemals gelöst werden. So geht es zum Beispiel gerade Star Wars-Fans, die Serie The Acolyte geschaut haben. Die Serie war echt nicht gut. Sie macht aber trotzdem so ein paar interessante Mystery Boxes auf. Da es aber keine Staffel 2 geben wird, weil die eben sehr schlecht war, die Serie, werden wir jetzt auch nie erfahren, was diese wichtigen, also für den Kanon wichtigen, Mystery Boxes eigentlich für eine Auflösung haben. Oder irgendwann erbarmt sich irgendwer und macht es dann im Comic oder in einem Buch oder so. Aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn du halt eine Serie hast, die das zu Ende erzählt.
Definitiv, ja. Und das finde ich schade, weil also es hat, glaube ich, allein bei einer meiner Kindheitslieblingsserien, Lewis und Clark, die Abenteuer von Superman, hat es, glaube ich, 30 Jahre gedauert, bis zu mir nach Deutschland eigentlich erzählt wurde, selbst durch das große Internet, was die denn jetzt eigentlich damals, was Staffel 4 Cliffhanger eigentlich bedeutet hatte. Was wollten die Produzenten weitermachen?
Ja, dann denk mal an Alf. Die Alf-Serie endet damit, dass Alf vom CIA einkassiert wird. Gut, es gab einen Film, der aber für viele Fans einfach nicht Kanon ist, weil der ja überhaupt nichts mit der Serie zu tun hat. Aber wir wissen halt nicht, wie geht's Alf? Geht's ihm gut? Oder werden seit 50 Jahren Experimente an ihm durchgeführt, seit 40 Jahren? Oder was ist mit dem? Also, ich hätte sehr gerne einen Abschluss, was Alf angeht. Ich möchte wissen, ob es ihm gut geht.
Ja, tatsächlich. Das ist ja noch möglich. Er ist ja nicht mehr bei der Familie gewesen. Vielleicht sitzt er auch einfach im Kopf von Donald Trump drin.
Würde zumindest die Frisur erklären.
Ja. Ja, was ich jetzt noch mal kurz anreißen wollte, wir wissen jetzt nicht, wie viel House of Dynamite gekostet hat.
Nee, aber bevor wir jetzt weitergehen, fanden wir denn House of Dynamite einen guten Film, trotz des offenen Endes?
Ich habe ihn wirklich, also ich habe ihn auf zweimal gucken müssen, weil ich habe den am Dienstagabend um 22 Uhr begonnen und ich wollte einfach um 6.15 Uhr wieder im Büro sein. Das heißt, ich habe die letzten 30 Minuten tatsächlich dann am Mittwoch Mittag nachgeholt. Aber ich fand ihn gut, einer der Filme, die ich tatsächlich verschlingen konnte.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, er hält die Spannung gut über die 2,5 Stunden, die er geht. Oder 2 Stunden, glaube ich. Ich habe mir am Ende sogar echt gewünscht, dass er noch ein bisschen länger geht. Jetzt nicht nur wegen des fehlenden Endes, sondern auch, weil ich gerne noch mehr aus dieser Welt gesehen hätte. Vielleicht auch mal so die Reaktion von den einfachen Leuten in Chicago, die dann irgendwann erfahren, dass da die Bombe kommt oder so. Also ich hätte gerne mehr gesehen. Ich fand, er war sehr gut gespielt. Ich fand dieses Gimmick mit den verschiedenen Erzählperspektiven so ein bisschen redundant, weil wir in den neuen Perspektiven gar nicht so viel neue Informationen bekommen und eigentlich gar nicht immer neue Perspektiven gewinnen, sondern quasi nur das andere Ende eines Skype-Calls sehen, was vorher schon mal angeteased wurde. Also da hätten wir ein bisschen mehr rausholen können. Es war spannend, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir saßen ja echt mit 3 Leuten, wir haben es zusammen geschaut in einer großen Runde, weil so ein Bigelow-Film ist ja eben ein kleines Event schon. Das heißt, ich habe dann 2, 3 Freunde eingeladen, wir haben es jetzt zusammen geschaut. Und wir saßen alle gebannt davor, es hat keiner irgendwie aufs Handy geguckt oder geschnattert oder so. Es haben alle den Film wirklich gebannt verfolgt. Und am Ende war echt so ein Stoßseufzer, als dann die Credits kamen und das Ende eben so offen war, wie es nun mal war.
Ja, ich habe auch gehofft, ah nee, es wird dunkel, nein, oh nein.
Naja, wie gesagt, jetzt haben wir schon gespoilert, aber das wird man aushalten müssen an dieser Stelle, dass es so ist.
Ja, außerdem haben den ja auch schon 22 Millionen Menschen angeguckt. Jetzt wollte ich mal mit dir drüber sprechen, weil ich glaube nicht die Zukunft, also die Zukunft wird es nicht sein, dass solche Filme dauerhaft nur auf Netflix laufen. Ich gehe da mehr in Richtung Apple. Apple hat eine viel kleinere Auswahl und gerade solche Filme will man ja vielleicht mit ein bisschen Action, mit vielleicht auch in Dunkelheit sehen. Die guckt man sich jetzt nicht Samstagnachmittag bei 40 Grad irgendwie auf dem Sofa an. Und deswegen wollte ich nochmal den Schwenk rüber zu F1, den Film machen, den ja Apple finanziert hat von Jerry Bruckheimer, der 200 bis 300 Budget hatte und 360 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Und jeder wusste, dieser Film kommt definitiv zu Apple. Und dann kann man dann für 10 Euro auch bei Apple kaufen oder sich angucken. Aber es sind ja gewisse Millionen Menschen ins Kino gegangen. Und auch Apple kann jetzt auch nicht irgendwie theoretisch, wenn sie jetzt so öfter solche Filme machen wollen, 2 Milliarden auf der Straße liegen lassen. Da werden ja dann auch irgendwann die Aktionäre unruhig. Und ich sehe eigentlich auch das Potenzial bei Netflix, dass sie, wenn sie die Filme zusätzlich ins Kino bringen, nochmal im Jahr bis zu 5 Milliarden Gewinn machen können.
Ja, wobei ich glaube, darum geht es gar nicht. Also ich glaube, die halten den Kinostart bewusst gering. Sie müssen die Filme ja ins Kino bringen, weil wenn die nicht im Kino laufen, haben sie ja keine Chance, für einen Oscar nominiert zu werden. Und dieses Prestige will man ja schon haben, dass dann so ein House of Dynamite zum Beispiel den besten Drehbuch-Oscar kriegt oder irgendwas. Aber sie wollen den Film eben nicht lange im Kino laufen haben, weil sie natürlich wollen, dass man die Filme auf ihrer Plattform schaut. Ich glaube, denen geht es nicht um den Nettoerlös. Sie bringen die Sachen ja auch nie auf DVD raus. Ne? Also,
das ist auch
wenn
so ein
welche Punkt. Serien auf DVD kämen, dann hätten die ja nochmal einen neuen Markt, den sie erschließen. Aber das wollen die anscheinend ja gar nicht.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, denn die Archive von Netflix sind ja inzwischen so riesig, dass du eben auch sagen kannst, du bringst jetzt House of Dynamite auf Blu-ray raus, auch weil du ja jemandem was schenken willst, weil, also wie unpersönlich ist es, jemanden an Weihnachten einen Einmonatsgutschein oder einen 24-Monat- oder weiß der Herrgott, einen Gutschein von Netflix zu geben. Und ja, dann und ist, kannst du es ja nicht leisten und kaufst auch den auch nur in SD. Und dann guckt er das auf sein Handy an. Das ist ja wirklich, das geht ja gar nicht.
Ja, das ist absurd. Das ist ja genau das, wofür Ridley Scott Werbung im Kino macht, das eben nicht zu tun. Aber es gibt ja auch, also Sammler sind ja auch ganz spezielle Tierchen. Und die wollen ja vielleicht auch einfach alle Filme von Catherine Bigelow im Schrank stehen haben nebeneinander. Und dann wird halt immer eine Lücke sein für House of Dynamite, weil Netflix das niemals rausbringt. Oder anders, eine gute Freundin von mir, die ist Verweigerin von allen Streaming-Diensten. Die guckt nichts, was im Streaming ist. Und die wartet bis heute zum Beispiel auf The Boys Staffel 4. Die gibt es einfach nicht zu kaufen. Die anderen hat sie aus dem UK importieren können für ganz, ganz teuer Geld. Also für das, was irgendwie Amazon im Jahr kostet, kostet da eine halbe DVD oder gefühlt jetzt jedenfalls. Und die wartet bis heute auf Staffel 4, hat die bis heute nicht gesehen. Und bald kommt ja schon Staffel 5 raus. Also ich verstehe halt wirklich nicht, warum die dieses Geschäft liegen lassen. Aber es wird schon irgendeinen Grund haben.
Also gerade zur Weihnachtszeit oder auch zu Geburtstagen und vor allem, weil auch so viele junge Leute das tatsächlich auf DVD konsumieren und auch die Sammler sind ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen doofe Leute, sie sind dreudoof, vielleicht so kleine Hunde, die tatsächlich sich so einen Film kaufen, ins einmal schauen oder vielleicht auch gar nicht gucken, ins Regal stellen. Und jetzt sage ich mal ganz doof, jetzt hat man sich vielleicht dann einen guten Film gekauft und dann läuft dazu vielleicht gerade bei ProSieben in der Wiederholung und denkt sich, haha, den gucke ich jetzt auch einfach fertig bei Netflix und sind zu faul, um die DVD einzulegen.
So geht's mir auch. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie Serien gucke, dann müsste ich ja alle 3-4 Folgen aufstehen und die DVD dann wechseln, um die nächste reinzutun. Dann ist natürlich viel leichter bei Amazon einfach auf den Play Next Button zu drücken. Aber witzigerweise, weil du gerade junge Leute erwähnt hast, ich habe da eine etwas andere Erfahrung gemacht. Also ich arbeite ja beruflich mit so Leuten zwischen 10 und 19 zusammen. Und gerade fürs Abitur geben wir denen ja immer DVDs mit, die sie analysieren sollen, also den Film analysieren sollen, weil Filmanalyse ist halt ein Abiturthema. Und die können die DVDs gar nicht mehr abspielen, weil in ihrem Haushalt eben kein DVD-Ablesegerät mehr existiert. Das gehört dann auch zur Wahrheit mit dazu, wenn wir gerade hier über den Tod der DVD reden. Vielleicht haben sie, wenn sie Glück haben, eine PlayStation 5. Da können sie ja Blu-rays und DVDs drauf gucken. Aber die meisten haben nur noch irgendwelche iPads, wo man keine DVDs reintun kann. Und halt einen Netflix-affinen Fernseher ohne DVD-Player. Also die können auch nicht unbedingt Hardware abspielen. Und zum Beispiel, ich könnte auch keine CD mehr abspielen. Wenn du mir jetzt eine CD schenken würdest, ich könnte die nicht abspielen irgendwo bei mir.
Nicht im DVD-Player?
Ich habe keinen. Also, ich habe auch keinen. PlayStation 5, ich glaube, die kann auch CDs wahrscheinlich, ne? Oder? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie probiert. Also wahrscheinlich wird es in der PlayStation 5 dann gehen. Ja, das schon.
Aber also ich habe ja auch wieder viele junge Leute bei mir zum Praktika. Und da ist es tatsächlich auch recht lustig. Die kennen auch nicht so wirklich Klassiker. Und wenn man mit denen von Klassiker redet, dann ist es ein Jurassic Park aus 94. Und die völlig abgespaceden, die sagen, ich habe Star Wars geguckt. Also noch aus den 70ern. Aber wenn du mit denen mal irgendwie von Die Vögel oder anderen ikonischen Sachen redest, da kommt nur Bahnhof.
Ja, aber ergibt das nicht sogar Sinn? Weil überleg mal, also wir sind ja, glaube ich, so 1980er, 90er Jahrgang. Und genau. Die Vögel waren 30 Jahre vor unserer Geburt. Und wenn jetzt der Jahrgang 2000, 2005 Star Wars guckt, ist das auch 30 Jahre vor deren Geburt. Und wir kennen doch auch nicht Filme aus der Weimarer Republik oder irgendwas, außer vielleicht Metropolis und M oder so, also die ganz hohen Spitzen. Aber wir gucken doch jetzt auch keine 1930er Stummfilme oder irgendwas. Und für die ist halt Die Vögel das Äquivalent, was für uns ein Weimarer Republik-Film aus den 20ern wäre.
Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass wir dann immer alle verzweifelt gucken, warum wird ein Star is Born alle 30 Jahre neu gemacht? Oder vielleicht, warum verfilmt Disney alle seine Animationsfilme neu? Weil man dann vielleicht auch sagt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass das auch alles auf rechtliche Grundlagen kommt und dass es alles in 4K ist und dass die Musik sich super anhört, dass die, also ich war mal vor Jahren schon in einem Warner Brothers Studio mit einem riesigen Mischpult und da haben die gesagt, also das Mischpult, ich glaube, das war 20 Meter lang mit tausenden von Reglern und die haben halt gesagt, das muss ich auf dem Handy auf dem Monogerät genauso gut anhören wie auf dem anderen Gerät. Und wenn du natürlich dann sowas, so einen neuen Film machst, oder du machst jetzt irgendeinen Film und hast da noch nicht die Streaming-Rechte, vielleicht bei A Star is Born, der da vielleicht in den 80ern kam, dann musst du den halt neu verfilmen, weil das halt eine Strategie ist.
Ja, aber ich meine, man kann da ja wirklich zwiegespalten zu sein, und die meisten dieser Remakes von Disney sind ja auch einfach Schrott. Aber zumindest tragen sie dazu bei, dass der Film an sich im kulturellen Gedächtnis erhalten bleibt. Ne? Also der Original Schneewittchen, der ist ja bald auch 100 Jahre alt, der war, glaube ich, 1935 oder sowas. Also geht bald auf die 100 zu. Und ich weiß nicht, ob ein Kind von heute noch mal hinsetzen würde und einen 100 Jahre alten Zeichentrickfilm gucken will, wo die Prinzessin am Ende gerettet werden muss von dem Prinzen. Keine Ahnung. Vielleicht ist dann halt dieser Film mit Rachel Ziegler und hier Gal Gadot irgendwie zeitgeistiger. Aber ja, zumindest trägt dazu bei, dass man halt so Sachen wie A Star is Born weiter noch auf dem Schirm behält, weil ich jetzt nicht glaube, dass irgendwer sonst den Barbara Streisand-Film noch irgendwie kennen würde.
Wobei ich muss sagen, als Kind habe ich nie den Unterschied gemerkt, ob was alt oder neu ist. Ob das jetzt Asterix aus den 90ern war, also was ich als einer der ersten Filme bewusst miterlebt habe, der neu ins Kino kam, war Asterix und Obelix in Großbritannien. Aber ich konnte als Kind, habe ich nicht gewusst, ich glaube, der erste war der nicht von 1960 oder nicht sogar noch älter?
Die sind alt, ja, ja. Also älter weiß ich nicht, weil die Comics da gar nicht so alt sind. Aber auf jeden Fall sind sie alt. Das stimmt, ist mir als Kind auch nicht so aufgefallen. Ich hätte auch nicht gewusst, dass das Dschungelbuch irgendwie 30 Jahre, 40 Jahre vor meiner Geburt gemacht wurde, der Disney-Film. Vielleicht merkt man es heute ein bisschen deutlicher daran, dass einfach die Qualität einen riesengroßen Sprung gemacht hat. Und zum Beispiel du halt irgendwie, ja, also manche Filme mit Computereffekten aus den 80ern halt gar nicht mehr gucken kannst, ohne dass die halt komplett altbacken wirken.
Also tatsächlich, ich habe jetzt mal nachgeguckt, Asterix der Gallier ist von 67. Ist wirklich ein alter Film, aber auch sowas wie Die Schlümpfe oder also diese ganzen Serien, die man so als Kind angeguckt hat. Ich glaube, noch ewig alt sind auch die Flintstones.
Ja, ja, die sind, Hanna-Barbera sind alte Sachen. Klar, ist mir damals zwar auch nicht aufgefallen, wenn du die aber jetzt heute vergleichst mit irgendeiner modernen Animation, ist da, glaube ich, schon ein eklatanter Unterschied. Und vielleicht merken Kinder ja schon, dass so ein Fred Feuerstein komplett anders gedreht wurde als, keine Ahnung, die Powerpuff Girls oder sowas.
Ja, man weiß es nicht. Das wäre vielleicht eine Aufgabe, wenn mal wieder eine DVD rauskäme, dann könnten eure Schüler das mal analysieren und dann könntest du das vielleicht mit deren Unterstützung ins Netz stellen. Oder es gibt ein paar fleißige Studenten, die vielleicht irgendwelche Neffen haben, an denen man das dann mal testen könnte.
Ja, Flintstones von 1960. Das heißt, die werden dieses Jahr 65 Jahre alt. Sind gerade 65 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Gab es eigentlich in Deutschland mal die Jetstones?
Ja, die habe ich als Kind auch gesehen. Ja, ja,
die habe ich nie gesehen.
Nee, die Jetstones, das war so Retrofuturismus. Das war so, ja, genau, futuristisch angehaucht, aber auch so ein bisschen nach dem Flintstones-Motto. Also auch Papa geht zur Arbeit, Mama bleibt zu Hause, zwei Kinder, irgend so ein Hilfsroboter und so, aber halt in irgendeinem Sci-Fi-Setting, was so ein bisschen so 50er Jahre, aber in der Zukunft sein sollte.
Ja, es ist schon immer lustig, was es da alles so gibt. Ich wollte nochmal zum Thema offenen Enden kommen, und da war ja auch zuletzt der Edward Berger-Film Konklave, der ganz gut war, aber auch Juror Number 2, der irgendwie von Warner versteckt wurde. Ich weiß auch nicht warum. Also da kam ja nur ein paar Kinos raus und der hat eigentlich auch keine schlechten Kritiken bekommen. Aber was damit eben los war, habe ich jetzt auch
nicht verstanden. Wundert mich auch. Gerade der Hauptdarsteller ist ja Nicholas Hoult. Der ist ja so ein bisschen gerade im Trend, weil er ja auch in dem Superman-Film Lex Luthor gespielt hat und generell gerade so ein bisschen so der Up-and-Coming-Schauspieler ist. Wurde, glaube ich, sogar als ein potenzieller neuer James Bond gehandelt, bevor Denis Villeneuve das James-Bond-Franchise übernommen hat. Also der spielt ja die Hauptrolle, das hätte man ja promoten können. Und dazu kommt ja dieser Marketing-Gag, es könnte ja eventuell der letzte Film von Clint Eastwood sein. Der Mann ist ja 92 und ob der nochmal einen Film macht, weiß man nicht. Also ich hätte den auch mehr promotet, aber ich habe das Gefühl, dass die einfach nicht bereit waren, da Geld reinzustecken ins Marketing. Und dachten, ja, der wird sich schon irgendwie von selbst per Mundpropaganda rumtragen. Hat nicht so funktioniert. Gefühlt hat keiner Juror Number 2 gesehen. Ist auch nicht Eastwoods stärkster Film, muss man auch dazu sagen. Aber dennoch ein unterhaltsamer Film, den man sich noch mal gucken kann.
Auch kommt den natürlich ich nicht an sowas.
Ja, also der ist jetzt kein, der bleibt auch nicht viel hängen, ehrlich gesagt. Er ist aber jetzt auch kein die 12 Geschworenen, der irgendwie in den Ewigkeitskanon eingehen wird. Aber dennoch, letzter Eastwood-Film vielleicht, ne? Hätte man ja bestimmt irgendwie promoten können. Aber anscheinend war Warner nicht bereit, da Geld rein zu investieren.
Ja, und jetzt Ballad of a Small Player, auch von Edward Berger wieder. Ronan Joffe hat, wenn ich den richtig ausspreche, hat den geschrieben. Der wurde ja schon auch länger erwartet, kam auch nur wieder ganz kurz in die Kinos. Und jetzt eben bei Netflix.
Genau, ich habe den hier in Hamburg auf dem Kinofest gesehen. Da lief er, im Filmfest. Colin Farrell in der Hauptrolle spielt sich die Seele aus dem Leib. Ne, er ist so eine Art Getriebener, der in Macau, also in so einem Spielerparadies, Stadtteil von Hongkong, glaube ich, oder in einem Department von Hongkong,
da eben lebt. Gibt definitiv.
Ja. Ich weiß nicht, wozu es jetzt juristisch gehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er halt in Macau und geht da seiner Spielsucht nach, ist aber leider ein sehr unerfolgreicher Spieler und macht da eben große Schulden. Und muss sich halt immer mit irgendwelchen Tricksereien versuchen, neues Geld zu besorgen. Er rennt von Spieltisch zu Spieltisch und man folgt halt quasi seinem Verfall. Also wie er dieser Spielsucht immer weiter verfällt, diesen Verführungen, Macaos weiter verfällt. Und ja, ne, tatsächlich immer mehr so in diesen Wahnsinn hineingetrieben wird. Klingt auf dem Papier aber ein bisschen besser, als es in echt ist. Also okay, der Film, also er versucht diese tollen Bilder von Macau einzufangen, also dieses neon erleuchtete, ja, asiatisch angehauchte Setting eben, das versucht er gut einzufangen. Das Problem ist, dass das vor ein paar Jahren den Film schon mal besser gemacht hat, nämlich James Bond, ich glaube es war Spectre oder Skyfall, einer von beiden jedenfalls, der ja auch in irgendwo da in der Ecke spielt und auch dieses Casino-Setting eben hat und das einfach viel, 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 viel besser aussieht. Und deswegen ist es auch so ein bisschen geklaut. Plus, am Ende läuft alles auf eine Partie Baccarat hinaus, die er spielen muss in Ballad of a Small Player. So ähnlich wie bei Casino Royale. Also die James-Bond-Anleihen sind schon sehr, sehr echt gegeben. Aber jetzt für den Film Casino Royale hat man Baccarat eben in Texas Hold'em Poker geändert, weil die Macher haben gesagt, kein Mensch kennt die Regeln von Baccarat und Baccarat ist kein cineastisches Spiel. Und genau das merkt man eben jetzt bei Ballad of a Small Player auch, genau das. Keiner kennt die Regeln, es ist kein cineastisches Spiel, aber darauf läuft eben der Höhepunkt hinaus, also das ist die Klimax des Filmes und das, ja, fällt halt zu kurz aus, weil du weißt gar nicht, was passiert, die kriegen zwei Karten ausgeteilt, gucken einmal drunter und das war's halt dann. Das kann halt nicht mithalten mit so einer extrem spannenden Pokerszene in Casino Royale. Ja, und das ist vielleicht so ein Shortcoming des Films. Plus, er will so ein bisschen sehr viel über das ganze Motiv noch mit der buddhistischen Idee der Hölle verknüpft und sowas. Und dann gibt es noch so einen kleinen Twist, den ich hier nicht spoilern will. Aber es ist so ein Fall von sehr gut gedacht und viele Ambitionen, aber doch eher schlecht oder schlechter gemacht als auf dem Papier.
Vielleicht hat Edward Berger noch zwei Versuche, um den Twist noch ähnlich gut zu verkaufen. Einmal vielleicht das Leben von René Benko bis zum heutigen Tag. Oder vielleicht das Leben von Jimmy Blue Ochsenknecht. Das ist ja von der literarischen Vorlage ähnlich.
Ja, oder Masalek oder sowas, ne?
Aber der hat es ja mit Absicht gemacht.
Ja, yeah, aber ich glaube, Edward Berger ist inzwischen so dem deutsch-österreichischen Raum entwachsen und macht nur noch amerikanische Filme jetzt. Ob der nochmal zu solchen Leuten wie Ochsenknecht oder Benko zurückkommt, sei mal dahingestellt.
Ja, das ist wahr. Ich bin am Überlegen, ich habe noch einen Film angeguckt, da wollte ich noch ganz kurz sagen, das ist so ein Film, den könnt ihr euch mal vielleicht einen Sonntagnachmittag angucken. Würde ich jetzt nicht sagen, dass der für den Oscar nominiert wird. The Woman in Cabin 10, eben mit Keira Knightley. Keira Knightley spielt natürlich wieder wie Keira Knightley, ist ganz schön anzusehen, ist auch alles ganz gut vertont worden, die Synchronisation ist ganz gut. Die Handlung ist so ein bisschen, ich muss gerade nochmal nachgucken, ich glaube, der hat zwischenzeitlich einen Metascore von nur 41 gehabt, jetzt von 61. Also 41 würde ich sagen, nee, also der Film hat doch schon deutlich mehr. Und ich habe schon auch andere Filme in den letzten Wochen und Monaten angeguckt. Ich habe auch am Überlegen, irgendwie ein Praktikant hat auch einen Film angeguckt. Dann habe ich den am Montag auch angeguckt. Auch so ein Netflix-Film, wo ich mir gedacht habe, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, so Filme, selbst wenn die jetzt bei Netflix jetzt nicht so toll sind oder schlecht, also sind die wirklich 4 von 10? Also außer die Adam Sandler-Filme, aber jetzt mal ernsthaft.
Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung zusammen, ne? Also wenn Netflix wieder so mit einer großen Kampagne in so einen Film reingeht und ganz viel Werbetrommel rührt und dann noch so große Stars irgendwie an Land zieht, wie damals hier bei The Electric State oder sowas, vielleicht ist man dann auch noch geneigter, den Film schlecht zu finden, als wenn man gar nichts von dem Film gehört hat und irgendwie aus Versehen da rein stolpert.
Ja, also was, also mau fand ich jetzt zum Beispiel auch Thursday Murder Club, aber dass ich jetzt gesagt hätte, dass der an sich schlecht ist, also ich denke mal, wir haben halt einfach das Problem, dass wir halt inzwischen so viel Auswahl haben, dass wir halt sagen können, ja gut, dann gucke ich halt nichts mehr unter 7 von 10.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das dich dazu führt, dass Filme gar nicht mehr zu Ende geschaut werden, ne? Also da ich ja immer jederzeit mit einem Knopfdruck auf der Fernbedienung einfach switchen kann, warum soll ich ja noch einen Film, der mir in den ersten 2 Dritteln nicht gefallen hat, noch zu Ende schauen? Ja. Ich glaube, da leiden auch einige Filme drunter. Mich würde mal echt interessieren, ob die mal, also wenn Streamer mal irgendwann solche Statistiken veröffentlichen werden. Bei welchem Film ist die Abbruchrate am höchsten? Bei welchem Film ist die Durchhaltequote am höchsten und sowas? Fände ich ja total spannend. Werden sie nicht tun, weiß ich. Aber das würde mich total interessieren. Gibt es Menschen, die wirklich Electric State zu Ende schauen oder The Gray Man oder sowas? Oder brechen das alle nach 30 Minuten ab?
Ja, definitiv wäre das interessant, mal irgendwann zu wissen, weil ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass schon viele da abbrechen oder irgendwelche Leute einschlafen, aber das gibt es ja im Fernsehen eigentlich auch, dass man sagt irgendwie, wieso gucken irgendwie Leute nachts um 3 Fernsehen? Es sind jetzt vielleicht Leute, die mit der Quotenbox einfach irgendwann mal um 23:30 eingeschlafen sind und dann irgendwann erst spät den Fernseher ausmachen und dann irgendwie noch weiterlaufen lassen. Aber ja, also es gibt so ein paar Filme, gerade Adam Sandler mit Navi hieß der, Happy Gilmore 2, der wirklich echt beschissen war, und da fragt man sich, warum wird sowas produziert, oder ob teilweise auch die Leute so anspruchslos sind, dass sie sich das angucken und sagen, und da kann man ja nochmal irgendwie kurz drauf eingehen, so wie früher, wo einfach die, also Amerika ist ein Kinoland, das wurde mir auch mal vor ein paar Jahren erzählt, da war es so, dass du einfach spätestens alle 2 Wochen ins Kino gegangen bist, in den mittleren Staaten, da bist du ins Autokino gegangen, weil du wolltest einfach von zu Hause los und wolltest einfach mit deiner Freundin oder so, wolltest Spaß haben und rumknutschen, und da kannst du jetzt nicht irgendwie Tenet angucken und hinterher unterhältst du dich über irgendwie sonst irgendwas, sondern da hast du halt dann vielleicht doch einen The Wrong Paris angeguckt.
Ja, da passt vielleicht ganz gut eine Anekdote dazu, die Martin Scorsese erzählt in der Doku über ihn. Gibt es jetzt auf Apple TV, eine Doku über Martin Scorsese, sind glaube ich 4 Teile oder 5, ich weiß nicht genau. Und die erste handelt von seiner Kindheit halt in Brooklyn. Und Martin Scorsese war ja ganz schwer asthmakrank als Kind. Und die Familie war zu arm für eine Klimaanlage. Das heißt, wenn da diese unfassbar heißen Brooklyn-Sommer eingeschlagen sind, konnte der arme Junge kaum noch atmen, weil es so heiß war und dieser Großstadt Moloch so stickig war mit den Abgasen und die ganzen Betons und so. Und dann hat sein Vater ihn genommen und hat ihn einfach ins Kino gebracht, weil das Kino war klimatisiert. Da konnte man einfach besser atmen als asthmakranker kleiner Junge. Und so ist die Kinoleidenschaft im jungen Martin Scorsese erwachsen. Und das ist vielleicht eine schöne Anekdote, ne? Wie Kino auch so ein Zufluchtsort sein konnte. Und das hast du ja bei ganz vielen dieser großen Regisseure. Also auch so ein Quentin Tarantino erzählt ja immer wieder, wie er sich irgendwie in irgendwelche 10-Cent-Giallo-Filme reingeschlichen hat als Minderjähriger, um die zu gucken. Das war halt dann so sein Refugium. Und vielleicht ist das ja auch was Uramerikanisches, dass das Kino eben so eine Art Zufluchtsort ist vor all den, ja, vor all den Sachen, die außerhalb des Kinos passieren. Du hast, wie gesagt, so eine Klimaanlage, es ist dunkel, du sitzt bequem, du hast große Leinwände, tollen Sound. Damals hatten die Leute auch keinen Fernseher zu Hause stehen, zu Zeiten von Martin Scorsese, als der ein Kind war. Also das war vielleicht auch einfach so eine kleine Auszeit vom Leben.
Ja, und ich musste mir dann halt am Nachmittag mit meinem Bruder American Gladiators angucken, weil da halt nichts anderes kam, weil keine
Ja.
Videokassette gerade da war und weil man irgendwie alles schon dreimal gesehen hat, alles andere langweilig war. Und das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, dass man eigentlich glücklich sein sollte, dass man auch das Ganze jetzt so hat. Und auch übrigens auch ein Grund, Amazon und viele anderen, warum ihr nicht auf alte Dinge setzen solltet, weil vieles, muss man auch sagen, haben wir nur geguckt, weil es einfach nichts anderes gab.
Ja, aber das ist ja genau der Grund, warum es so Kram gibt wie Happy Gilmore 2 und so, ne? Das ist ja Nostalgia-Baiting. Wir kennen es aus
Genau.
der Kindheit, deswegen gucken wir wahrscheinlich auch dann den zweiten Teil davon 40 Jahre später.
Genau. Dann vielen Dank, dass du da warst und dann hören wir uns bald wieder.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal.